Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Normalreport. Wer den Report kennt, weiß, dass wir jetzt alle gut beraten sind, wenn wir darüber nachdenken, wie wir diese unsere Gesellschaft, Schrägstrich Gemeinschaft, bilden wollen nach der Corona-Krise. Und dazu gehört natürlich, dass wir jetzt permanent auch das internationale Geschehen beobachten. Nicht nur, was die Corona-Daten angeht, das langweilt mittlerweile nahezu, obwohl es gut ist, sich da am Laufenden zu halten, weil es uns aufmerksam, diszipliniert und vernünftig hält. Allein, ach, wer will die ganze Zeit an das Elend bzw. an den Grund des Elends erinnert werden. Daher lasst uns das Elend nutzen. Und dazu schaue ich natürlich wahnsinnig gerne nach Amerika rüber, weil es so ein Comic ist. Also Trump hat schon wieder ein paar Eier fallen lassen, mein lieber Scholli. Zunächst einmal hat er vor ein paar Tagen behauptet, er sei sich gar nicht sicher, ob er in die demokratisch regierten Bundesländer die gleiche Hilfe schickt wie in die republikanisch regierten Bundesländer. Das sagt er wirklich so offen, weil er gar nicht weiß, ob die richtige Politik machen, indem sie ihr Bundesland weiterhin geschlossen halten und die Leute zu Hause behalten, während er doch sagt seinen republikanischen Mitkämpfern da draußen, geht, springt, lacht, feiert Partys, aber seid vorsichtig. Das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass einerseits Millionen von Menschen im Moment unterwegs sind und quasi die neue Normalität feiern, obwohl sie noch gar nicht so weit ist, denn Fauci, sein Virologe, Epidemiologe des amerikanischen Weißen Hauses, sagt die ganze Zeit, um Gottes Willen, tut das nicht. Keine Öffnung. Wir bekommen eine zweite oder sogar eine dritte Welle, die wir dann nicht mehr kontrollieren können. Können Sie ja die jetzige kaum. Und das geht in des Präsidenten linkes Ohr und kommt, wenn man Glück hat, aus dem rechten wieder rauf. Ansonsten geht es in diese Verwertungsmaschine, die dann solchen Unsinn erzählt, wie dass die amerikanische Bevölkerung vielleicht darüber nachdenken sollte, Desinfektionsmittel zu saufen oder zu spritzen. Das hat er jetzt widerlegt, das sei ein Scherz gewesen. Ja, dieser amerikanische Präsident ist in der Tat ein Comedian. Und andererseits sorgt es natürlich dafür, dass wieder eine Feindschaft gegen die Wissenschaft aufgebaut wird. Da ist er ja der Fahnenträger, der Donald aus Entenhausen, weil er immer wieder sagt, nicht nur Fake News, sondern jetzt auch Fake Science. Er glaubt denen nicht. Er redet ja mittlerweile davon, dass alles wieder gut ist und dass sie den Kampf gegen das Coronavirus gewonnen haben, dass die Zahlen fantastisch sind, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass er überhaupt als Kriegspräsident, als dass er sich mittlerweile bezeichnet, überhaupt die besten Ergebnisse auf der ganzen Welt hat. Falsch, falsch und ganz falsch. Nichts ist gut, sie haben entsetzliche Zahlen und er ist im internationalen Vergleich sowieso unten durch. Also hier glaubt ein Präsident, seine Leute natürlich anlügen zu können. Und dazu sagte, ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt, ich weiß leider nicht, welcher es war, aber ich glaube, also es war entweder Abraham Lincoln oder George Washington, der gesagt hat, man kann alle Leute für eine Zeit lang verarschen. man kann einen Teil der Leute immer verarschen, aber man kann nicht alle Leute immer verarschen. Das sollte er sich vielleicht auch mal zu Herzen nehmen, der Donald aus Entenhausen. Aber er hat ja eine Crew, er hat ja eine Posse, die ihm andauernd hinterherläuft, wie die Begleiter eines UFC World Champions. Immer gut gelaunt, immer lachend über die Witze des Chefs. Das war auch schon so, als er noch fernab vom Weißen Haus war und in Anführungszeichen nur ein in Anführungszeichen erfolgreicher Bautycoon in New York war. Diese Geschichte ist ja auch noch am Schweben, weil er hat bis heute seine Steuererklärung nicht abgegeben. Das ist also noch in juristischen Maschinerien. Wer weiß, ob das jemals stattfindet. So, rund um seine Crew gibt es natürlich Figuren, die wir nicht ganz durchschauen. Das fängt bei seiner Tochter an, die sich relativ schnell zurückgezogen hat, nachdem es Beschwerden darüber gab, dass sie das Weiße Haus und die Präsidentschaft ihres Vaters auf brutale Art und Weise nutzt, um ihre persönlichen Agenten, das heißt ihre Unternehmungen, zu fördern. Da geht es, glaube ich, um Immobilien, Nona, und aber auch um Kosmetik, glaube ich, Klamotten, keine Ahnung. Aber ihr Ehemann, Jared Kushner, der Mann sieht aus wie die Zweitbesetzung vom Tod in einem Ingmar Bergman-Film. Der hat so zombieähnliche Züge, man hat ihn noch nie lachen sehen. Er ist also ein bisschen ein Geist, der da hinten immer im Dunstkreis des Donalds zu sehen ist, auf Fotos und in Movies. Der hat, darüber habe ich ja berichtet, den Auftrag gehabt, zum Beispiel alle klugen Vorschläge aus den Tausenden, die im Weißen Haus eingetroffen sind, zum Thema, wie können wir die herrschende Krise beenden, sprich Schutzmasken, Schutzanzüge und vor allem Beatmungsgeräte, die immer noch zuhauf fehlen in den USA. Also welche Lösungsvorschläge sind denn die besten, um sie zu verfolgen aus den Tausenden, die eingegangen sind? Das soll er machen. Und dann hat er eben seine 12 Jünger gefunden, irgendwelche lustigen, sehr engagierten Wahlkampfhelfer aus dem vergangenen oder aus dem jetzigen Wahlkampf, der ja bereits tobt. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Und die haben totale Scheiße gebaut, die 12 Jungs und der Kushner selbst. Also die haben nichts gefunden und da ist auch nichts rausgekommen. Ich denke, das liegt im Moment wieder in den Agenten jener Behörde, die sich von Grund auf, und das ist auch ihr einziger Auftrag, damit beschäftigt, nämlich die FEMA, die Federal Emergency Agency, heißen die, glaube ich. Okay, also, dieser Jared Kushner sagt doch jetzt tatsächlich in der heutigen New York Times, dass er aufgrund der doch beängstigenden Zahlen an Neuinfektionen, wie gesagt, das sagt er, nachdem sein Schwiegervater in den letzten Tagen rausposaunt hat, uns geht es gut, wir sind vorn, alles ist Dulli, ihr geht jetzt wieder raus und feiert eure Partys und so weiter und so fort, dass aufgrund dieser eigentlich in Wirklichkeit sehr schlechten Zahlen in Amerika es durchaus dazu kommen könnte, dass die Wahlen im November verschoben werden. Das ist frech, das ist offen, das ist brutal. Und man muss sich wirklich fragen, was lässt sich eigentlich die amerikanische Bevölkerung noch alles gefallen von diesem Menschen und von seiner Umgebung, die da Unglaubliches an antidemokratischer Arbeit leisten. Natürlich ist das clever. Politisch ist das unglaublich gut, weil er sich damit eine Win-Win-Situation schafft. Geht es sich aus, dass in Wirklichkeit die Neuinfektionen sinken und nur um diese Ziffer geht es in der Bekämpfung des Coronavirus. Wenn die also sinken und somit die Erkrankungen und somit auch die Todesfälle und er hat recht, indem er das Land jetzt wieder aufgemacht hat, zumindest nach seinem Ermessen, das liegt ja doch dann wesentlich auch in den Händen der Gouverneure der Bundesländer in Amerika. Und davon gibt es einige, die dann nicht mit tun. Auf die ist er ja so sauer, wie eingangs berichtet. Dann hat er natürlich gewonnen, in jedem Fall, und ist der Krisen- und Kriegspräsident Nummer 1 und wird mit überwältigender Mehrheit gewählt und ist danach noch mächtiger als jemals ein US-Präsident vor ihm. So träumt der Donald. Was aber auch passieren kann, ist, dass er eben nicht Recht behält, so wie er jetzt schon nicht Recht hat, dass der Corona-Wahnsinn dann eigentlich erst losgeht in Amerika. Und dazu muss man wissen, dass seit der Donald herausgetrötet hat, dass alles normal sei, dass wir die Geschäfte wieder offen haben und the normal life, dann seit diesem Tag ist die Zahl jener, die freiwillig zu Hause bleiben, laut einer jungen Umfrage, das Institut weiß ich gerade nicht, Quelle New York Times, um 7,7% in 6 Wochen. 7,7% in 6 Wochen gesunken. Tendenz steigend. Das heißt, immer weniger Menschen halten sich daran. Und das sorgt natürlich für Neuinfektionen, allen voran Michigan. Michigan, republikanischer Staat und von jeher von der Bevölkerung her mit einem, ja, ich will fast sagen, Fluch belegt. Insofern, als Michigan das Zentrum einer Anti-Regierungsphilosophie ist, wie sie eigentlich in ganz Amerika gerne herrscht. Man misstraut seiner Regierung und man fühlt sich reglementiert, man fühlt sich auch befohlen, untergeordnet bei allem, was also aus dem Weißen Haus, sprich aus dem Pentagon, denn da alles kommt an Anweisungen. Und sie wollen so wenig politische, staatliche Einmischung wie möglich und somit auch so viele persönliche Rechte, wie es nur gibt. Unter anderem natürlich auch das Recht, offen Waffen zu tragen. Dort gibt es die berühmt-berüchtigte Michigan Militia, von der man weiß, dass sie ungeheure Volumina an Munition und Waffen aller Art horten, um für den Tag X, wie sie immer wieder betonen, bereit zu sein, wenn sie denn dann nach Washington marschieren müssen, voll bewaffnet, um den Menschen dort im Kapitol klarzumachen, nicht mit uns, also quasi die modernen Bauern mit den Mistgabeln, die zum Schloss hinaufgehen. Revolution. Sehr gefährlich. Und genau dort in Michigan explodieren gerade die Neuinfektionen. Das erinnert mich an ein Bild, das ich nach wie vor im Sinn habe, weil es mich so beeindruckt hat, nämlich jenes eines Arztes, der in voller Montur, Schutzkleidung mit Maske und Haube sich vor ein Auto stellt, einen SUV aus einer Versammlung, aus einer Demonstration von Menschen. Ich weiß nicht, ob es in Michigan war, aber es steht sozusagen dafür. Dieses Auto war Teil einer Demonstration, bei der es darum ging, die Maßnahmen, die von der Bundesregierung kamen, gefälligst zu ignorieren, aufzuheben. Niemand trug eine Maske und alle demonstrierten gegen die Beschneidung ihrer Menschengrundrechte. Was natürlich für einen Arzt, der tagtäglich und das seit Monaten sein Leben riskiert, um Leben zu retten und genau weiß, was dahinter steckt, wenn man den Menschen diese Art von Vorgaben gibt und diese Art von Freiheiten mehr oder weniger einschränkt oder nimmt, dass das essentiell wichtig ist, um durch diese Krise durchzukommen. Und der sieht dann diese Menschen, die einfach, weil sie sowieso angefressen sind und aggressiv und sauer, dass ihr normales Leben nicht weitergeht, dagegen protestieren. Und deshalb stellt er sich vor dieses Auto. Das hat mich so erinnert an diesen Mann mit der Aktentasche damals am, ich glaube, es war der Platz des Himmlischen Friedens in Peking, bei den Demonstrationen damals gegen die Regierung. Und der stand vor diesem enormen Panzer. Vielleicht finden Sie es noch irgendwo. Ich glaube, es war im britischen Guardian. So, warum erzähle ich diese Geschichte vom Donald und seinem Zombie-Schwiegersohn? Weil ich einfach will, dass wir alle uns das immer wieder vor Augen halten als das, was es ist, nämlich dieses hoffentlich letzte Gefecht zwischen der Demokratie, so wie sie vor tausenden von Jahren erfunden wurde im alten Griechenland und gepflegt wird seither als globale Struktur, als globale Gesellschaftsstruktur, oder aber der Kapitalismus auch hier ganz klar vorgibt, wo es lang geht. Insofern, als er sagt, selbstverständlich ist das wirtschaftliche Überleben wichtiger als das individuelle, körperliche. Weil wir sorgen ja für Arbeitsplätze und so. Wenn es dann noch jemanden gibt, der für euch arbeiten kann, geschweige denn, wenn das ganze Land da niederliegt, wer soll denn dann eure Scheißprodukte kaufen? Und dieses Gefecht gilt es jetzt nicht nur zu beobachten, auch zu manipulieren. Insofern, als dass wir drüber reden und sagen, was wollen wir denn von diesen beiden Möglichkeiten, wenn wir denn nach der Bewältigung, nach unserer Bewältigung auf unserem Weg die Krise hinter uns haben und sagen, so, das ist jetzt eine Chance für uns alle, unsere Gesellschaft neu zu bauen, so wie wir es können, so gut wir es können, also auch unter politischer Anteilnahme proaktiv. Und deshalb berichte ich immer gern darüber, wie es die anderen machen. Abschließend möchte ich mit Schweden, das ist auch kein Zufall, dass ich das immer als Gegenbeispiel nehme, die genauen Zahlen weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber, es sieht noch ganz gut aus. Wir wissen ja, dass die eher auf Herdenimmunität setzen. Und diese Schweden haben jetzt ganz klar beschlossen, dass sie keinerlei Hilfe mehr von staatlicher Seite zu zahlen und zu leisten bereit sind an Firmen, die sich einerseits für diese staatlichen Hilfen anmelden. Und wir wissen ja auch jetzt von dem Beispiel Austrian Airlines und ihre Mutter, die Lufthansa, da geht es immerhin um 800 Millionen Euro. Also, dass diese Firmen keine Unterstützung bekommen, wenn sie Dividende auszahlen. Das heißt, wenn sie trotz der Krise und trotz der Verluste und vor allem dann, wenn sie sich von staatlicher, sprich steuerlicher Seite aus helfen und stützen und retten lassen, nicht bereit sind, auch ihre Anteilseigner in die Schuld mit reinzunehmen und zu sagen, hey Leute, Corona, niemand verdient im Moment, wir schauen, dass wir am Leben bleiben, also ihr bitte auch. Und das finde ich erstaunlich und richtig und gut, aber ich muss noch ein wenig darüber nachdenken, ob das nicht am Ende der Gedankenkette kontraproduktiv ist, weil wir wissen natürlich, dass Leute, die an der Börse investieren, immer in Portfolios investieren und die dann einfach ihren Brokern sagen, was ist denn los mit meinem Paket? Ja, die Schweden haben das und das. Ja, dann raus, ich will dann hier woanders rein investieren. Also ganz so einfach ist es nicht. Das Signal ist großartig. Das Signal ist richtig und deshalb, wie schon einmal im neuen Normalreport berichtet, vertrauen die Schweden ihrer Regierung so. Weil sie halt richtig denken, richtig ticken im Sinne der Demokratie. Diese beiden Geschichten gegenübergestellt, überlasse ich jetzt Sie Ihren Gedanken und Ihren Träumen, Ihren Wünschen und dann in der Folge auch hoffentlich Ihren Forderungen an diese unsere neue Gesellschaft. Das war der neue Normalreport. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss, Baba, auf Wiedersehen.